Heute Morgen werden wir uns mit dem Thema «Das Buch des Lebens» beschäftigen. Es ist ein Thema, das vom Namen her gut bekannt ist, aber es ist erstaunlich, wie wenig Bücher das es gibt zu dem Thema. Also ich kenne kein Buch, das als Thema hat «Das Buch des Lebens». Also es scheint ein vernachlässigtes Thema sein, und darum wird es sicher umso interessanter sein, hoffe ich. Zum Anfang lesen wir aus Offenbarung 20, wo wir Beschreibung haben in Vers 11 und folgende vom letzten Gericht vor einem grossen weissen Thron. Und ich sah einen grossen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Bis dahin. Wir sehen also, in dem vierlichen Abschnitt aus der Offenbarung, es ist da die Rede vom Buch vom Leben, aber auch noch von anderen Büchern, die aufgetan werden. Darum als erstes Thema heute Morgen die Bücher der himmlischen Bibliothek. Was sagt uns die Bibel noch weiter über andere Bücher nebst dem Buch vom Leben im Himmel? Aber das Hauptgewicht soll eben sein, denn das Thema vom Buch vom Leben selber. Ein erstes Buch, sieht man auf dem Skript, ist das Buch der Tränen. Im Psalm 57, Vers 8, sagt der Psalmist, «Mein Umherirren zählst du, lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buche?» Also da wird darauf hingewiesen, dass Gott Tränen von den Erlösten aufschreibt. Das heisst, mit anderen Worten, alle Traurigkeiten der Gläubigen werden von Gott speziell verzeichnet. Und das beinhaltet eben auch, dass Gott in voller Tiefe an jeder Traurigkeit von Gläubigen Anteil nimmt. So lassen wir auch in Jesaja 63, ganz eine eindrückliche Stelle, Vers 8, am Schluss heisst es von Gott, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Also in aller Bedrängnis, die Israel durchmacht, nach dieser Stelle, ist Gott so bedrängt gewesen, als hätte er das selber mit erlebt, wäre er selber drinnen gewesen. Also ganz ein eindrückliches Buch. Sonst wird über das Buch im Speziellen nichts mehr gesagt in der Bibel. Dann haben wir bereits gelesen in Offenbarung 20 vom Buch vom Leben. Ich habe jetzt da noch aufgeführt Psalm 69, Vers 28. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buche des Lebens und nicht mehr eingeschrieben sein mit den Gerechten. Übrigens, wenn amix steht, in Klammern ELB, das heisst Elberfelder, das ist die alte Elberfelder, wenn noch steht RL, dann heisst, dass ich es leicht überarbeitet habe. Aber auf so Details kommen wir dann später noch drauf zurück, bei dieser Stelle da. Dann Psalm 119 ist ja der bekannte Psalm über das Wort Gottes. Das längste Kapitel der Bibel mit 8x22 Vers. Fast in jedem Vers wird das Wort Gottes Bibel erwähnt. Und in Vers 89 heisst es, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. also unter all diesen himmlischen Büchern, ist selbstverständlich die Bibel auch vertreten. Das Wort Gottes. 56, Vers 7 oder 8, Vers 8 oder Vers 9, je nach Zählung von der Bibelausgabe. Gut. Dann ein weiteres Buch können wir bezeichnen als das Buch des Hauses Israel. In Hesekiel 13, Vers 8 heißt es: Darum spricht der Herr, der Ewige, also. Und es geht um die falschen Propheten aus Israel. Weil ihr Eitles redet und Lüge schaut. Darum siehe, will ich an euch, spricht der Herr, der Ewige. Und meine Hand wird wieder die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im Rate meines Volkes sollen sie nicht stehen und in das Buch des Hauses Israel nicht mehr eingeschrieben sein. Und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr, der Ewige bin. Also in der Stelle wird deutlich, dass falsche Propheten, Israeliten, die falsche Propheten sind, die sollen nicht im Buch vom Volk Israel drinstehen. Das Buch, das Gott führt. Und das bedeutet mit anderen Worten, Gott will in dem Buch schlussendlich nur echte Israeliten sein, die, die nicht nur äußerlich sind, von der Abstammung her, sondern auch innerlich. Oder zum Ausdruck zu nehmen aus dem Römerbrief, ich habe die Stelle da angegeben, Römer 2, 28 und Römer 9, Vers 6. Die, die beschnitten sind am Herz, oder? Die äußerliche Beschneidung ist ein Zeichen für einen Israelit. Aber die Bibel sagt, nicht nur der, der äußerlich beschnitten ist, sondern auch am Herz beschnitten ist, das ist ein richtiger Israelit. Also einer, der Leben aus Gott hat, das heisst wiedergeboren ist. Nur die sollen eingeschrieben sein. Das ist vielleicht noch ein sehr interessantes Thema, wenn man denkt, in Israel sind etwa 80% Agnostiker und Atheisten. Also ein Agnostiker ist einer, der sagt, man kann nichts wissen. Man kann schon sein, dass es etwas gibt, aber man kann es einfach nicht wissen. Und ein Atheist, der lügt nicht ganz. Also der grösste Teil von den Israelis heute in Israel ist also hat keine tiefe Beziehung zur Bibel. Und wenn man also da liest, dass für Gott nicht einfach jeder in das Buch vom Volk Israel soll drinstehen, ist das sehr ernst. Aber eigentlich ein aktuelles Thema, insofern, man fragt sich ja immer, wer ist Jude? Und es gibt so viele Antworten auf die Frage. Ben Gurion hat zum Beispiel gesagt, Jude ist der, der sich als Jude fühlt. Denn andere sagen, Jude ist der, der orthodox ist und die Religion praktiziert. Aber dann wären also 80% keine Juden in Israel. Oder andere sagen, Jude ist der, der jüdische Abstammung hat, aber kein Christ ist. Ja, das wird von vielen so vertreten. Also man kann Jude sein, man kann dabei Buddhist sein, Hindu oder was auch immer, dann ist man immer noch Jude, aber wenn einer glaubt, dass Jesus der Messias ist, dann ist er kein Jude mehr. Also, in dem Zusammenhang ist das Buch, wo Gott führt, das Buch des Hauses Israel, hochaktuell und bemerkenswert. Dann in Daniel 10 wird das Buch genannt, wo heißt das Buch der Wahrheit. Ein Engel erscheint dem Daniel und sagt, Daniel 10, 21, doch will ich dir kundtun, was im Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und dann kommt Kapitel 11 und 12 im Prophet Daniel, wo der Engel alles sagt, was da drin steht. Und das ist eine Prophetie vom König Kores oder Kyros von Persien, 538 vor Christus. Und die Prophetie geht über Alexander der Grosse, seine Nachfolgerreich, ganz speziell über das ägyptische Nachfolgerreich der Ptolemäer und das syrische Nachfolgerreich der Seleuziden. Im Detail geht die Prophetie durch und dann bis in die Endzeit. Ich habe einmal ausgezählt, allein in den ersten 35 Vers von Daniel 11, die sich schon erfüllt haben, finden wir etwa 150 erfüllte Prophezeiungen. wo man mit der Weltgeschichte kann nachweislich zeigen, dass sich das erfüllt hat. Also, der Engel sagt, das steht dort in dem Buch der Wahrheit. Dann wird in Malachi 3, Vers 16 ein Gedenkbuch erwähnt für die Treue in Israel. 3, Vers 16, Malachi. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und welche seinen Namen achten. Also es gibt ein spezielles Gedenkbuch, wo Gott manche, die zum Überrest von Israel gehören, eingetragen werden. Manche, die sich in Israel durch Treue Gott gegenüber auszeichnet. Und auf sie hat Gott ein ganz spezielles Auge. Dann im Neuen Testament finden wir wieder ein himmlisches Buch. Das Buch mit den sieben Siegeln. Offenbarung 5. Ist der Johannes im Himmel und sieht die Erscheinung von Gott auf dem Thron. Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, mit sieben Siegeln versiegelt. Ein ganzes eigentümliches Buch. Weil normalerweise hat man auf Buchrollen früher nur einseitig geschrieben. Also entweder vorne oder hinten. Aber das Buch ist beschrieben hinten und vorne. Normalerweise hat man wichtige Dokumente versiegelt mit einem Siegel. Das ist dermaßen wichtig, dass es mit sieben Siegeln versiegelt ist. Übrigens, nur so nebenbei gesagt, vor einigen Jahren hat man Handschriften gefunden im Wadi El Dalieh. Das ist in der Nähe vom Jordan. Und nördlich von Qumran. Ziemlich nördlich von Qumran. Und dort hat man unter anderem ein Dokument gefunden, das versiegelt war mit sieben Siegeln. Also das hat es gegeben. Und das himmlische Buch ist also versiegelt mit sieben Siegeln. Und es handelt sich um ein Buch. Kommt nur. Jetzt miteinander. Es handelt sich um ein Buch, wo das Gericht, wo nach der Entrückung der Gemeinde bis zur Wiederkunft Christi in Herrlichkeit über die ganze Erde hineinbrechen sollen. Das, all die Gerichte sind in dem Buch hinein aufzeichnet. Dann findet man aber in der Offenbarung noch ein anderes Buch. Das heisst, es ist eine kleine Rolle. Darum heisst es das geöffnete Büchlein. Offenbarung 10, Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Ist also doppelt ein Gegensatz zu dem Buch mit den sieben Siegeln. Weil erstens mal ist es ein Büchlein. Und zweitens ist es nicht versiegelt, sondern geöffnet, ausdrücklich. Und das Büchlein hat nicht die ganze Welt im Blickfeld, so wie das Buch mit den sieben Siegeln, wo es geht ums Gericht, wo letztlich die ganze Welt trifft, und ganz besonders Abigland. Sondern das Büchli betrifft ganz besonders das Ereignis um Jerusalem, wo dann in Offenbarung 11 beschrieben wird. Also der geografische Gesichtskreis ist bei dem Büchli eng begrenzt, und darum ist es nicht ein Buch, sondern ein Büchli. Und es enthält Sachen, wo schon ausführlich behandelt worden sind im Alten Testament. Und wegen dem ist es ein geöffnetes, unversiegeltes Büchlein. Oder unversiegelte Schriftrolle. Dann Bücher der Werke der Menschen. Wir haben das schon gelesen, Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also Gott verzeichnet offensichtlich alles, was ein Mensch macht. Das wird auch in der himmlischen Bibliothek verzeichnet. Und da beim letzten Gericht von den Verlorenen wird das ganz detailliert, das Gericht ausgesprochen werden, gemäß dem, was ein Mensch in seinem Leben da hat. Das macht deutlich, Strafmaß wird unterschiedlich sein. Ein Hitler wird garantiert ein anderes Strafmaß haben als ein guter Bürger, der das Evangelium abgelehnt hat. Aber in jedem Fall ist das Gericht ewig. Das ändert nicht. Gut, das wäre also so als Einleitung ein paar Gedanken zur himmlischen Bibliothek. Jetzt aber ein Buch, das ganz besonders oft erwähnt wird, das ist das Buch vom Leben. Lassen wir zuerst mal aus 2. Mose 32. Das ist die Geschichte nach dem Auszug aus Ägypten, wo der Mose auf dem Berg ist, zum Torah, das Gesetz Gottes, zu holen. Und während seiner Abwesenheit ist das Volk in Götzendienst verfallen und hat das goldige Kalb gemacht. Hat also den Apis-Stier-Kult aus Ägypten wieder neu aufgefrischt nach dem Auszug aus Ägypten. Und Gott war bereit, das Volk zu richten. Der Mose hat sich eingesetzt als Fürbittende. Und da liest man im Vers 32. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen. Also, wir können aus dieser Stelle schliessen. Der Mose hat wollte stellvertretend für die damaligen Israeliten aus dem Buch vom Leben gelöscht werden. Aber er hat keinen stellvertretenden Tod können machen. Das hätte ihn nicht genützt. Und Gott sagt, die Schuldigen selber sollen ausgelöscht werden. Und das Interessante an dem Ganzen ist, wir stellen fest, dass die Israeliten als Volk sind in dem Buch aufgeschrieben gewesen. Das heisst also auch Ungläubige. Es war ein Millionenvolk, das ausgezogen ist. Allein 600'000 fähige Männer zur Armee. Die sind also in dem Buch eingeschrieben gewesen und sollen ausgelöscht werden als Gericht. Was man natürlich kann sagen ist, in dieser Stelle wird jetzt nicht ausdrücklich gesagt, es sei das Buch vom Leben. Sondern es geht einfach darum, lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wobei der Zusammenhang zum Buch vom Leben ist, geht durch den Zusammenhang von der Geschichte. Gott hat wollte die Israeliten durchs Gericht töten. Und der Mose sagt, nein, mach's nicht für sie, mach's nicht bei ihnen, sondern lösch mich aus dem Buch. Also das wäre ein Hinweis, dass Auslöschen steht in Verbindung mit dem Sterben, mit dem Verlieren vom Leben. Und Gott sagt, nein, die gesündigt haben, die sollen ausgelöscht werden. Dann Psalm 9, eine Stelle, die man auch leicht überliest. Vers 5. Du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen vertilgt. Ihren Namen hast du ausgelöscht für immer und ewig. Aber an dieser Stelle wird nicht speziell erwähnt, das Buch des Lebens. Aber es geht darum, der Name wird ausgelöscht und es ist genau im Zusammenhang mit der Vertilgung vom Gesetzlosen, also mit dem Tod. Das zeigt also quasi ausgelöscht werden aus dem Buch, dem Tod übergeben werden. Und die Stelle ist natürlich aus dem Grund interessant, weil da geht es um die Nationen, das heisst nicht-jüdische Völker. Und selbst die sind eingeschrieben in dem Buch. Aber weil sie nicht umkehren, sollen sie als Gericht für ewig aus dem Buch ausgelöscht werden. Also vorher haben wir gesehen, Israeliten sind eingeschrieben. Und jetzt sind auch Heiden, nicht Israeliten, eingeschrieben. Wir gehen weiter zu Psalm 89, Vers 28. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht mehr eingeschrieben sein mit den Gerechten. Das ist ganz eine bemerkenswerte Stelle, weil Vers 1 bis 22 beschreibt Kreuzigung vom Messias. Ich will schnell darauf hinweisen, ein paar Stichpunkte daraus, die das klar machen. Psalm 69, Vers 21. Und sie gaben in meine Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Ein Hinweis auf das Getränk, wo man am Herr Jesus am Kreuz angeboten hat, Essig. Und zwar mit einem Gift vermischt, also mit der betäubenden Droge. Und wir lesen in den Evangelien, hat den Trank abgewiesen. Weil der Herr Jesus hat nicht wollen mit einem Betäubungsmittel stellvertretend leiden, sondern bei vollem Bewusstsein hat er will ein Sündenträger sein am Kreuz. Aber, also da drin ein Hinweis und verschiedene andere Verse aus Psalm 89 werden im Neuen Testament zitiert und auf den Herr Jesus bezogen. Zum Beispiel auch Vers 9. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das wird in Johannes 2 erwähnt, wo der Herr Jesus den Tempel, das Haus Gottes, gereinigt hat von den Verkäufern, die überrissene Preise verlangt haben. Da haben die Jünger an die Stelle müssen denken, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Gut, jetzt bis Vers 21 ist also Kreuzigung beschrieben. Und nachher, was folgt, ist ein Gerichts ein Bitte ums Gericht über die, die den Messias verworfen haben. Das wird auch im Neuen Testament zitiert und genau in dem Zusammenhang auf das Gericht über Israel angewendet. Ich habe da verwiesen auf Römer 11, Vers 9 bis 10. Und in dem Zusammenhang steht also, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Das zeigt wieder, dass also ungläubige Juden im Buch vom Leben eingeschrieben sind, aber indem sie den Messias verworfen haben, in Kreuzigung eingewilligt haben, hat das als Volk gehabt, dass sie müssen ausgelöscht werden aus dem Buch vom Leben. Es sei denn, sie hätten die Vergebung vorher noch angenommen. Der Herr Jesus hat ja am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber letztlich, wer nicht umgekehrt ist, dem hat das Los gegolten, ausgelöscht werden aus dem Buch vom Leben. Und was wir bisher gesehen haben in den drei behandelten Stellen, ist doch überraschend, weil oft hört man vom Buch vom Leben, man wird eingeschrieben, sobald man zum Glauben an Jesus Christus kommt. Dann wird man ins Buch vom Leben eingeschrieben. Und dann kommt aber die Frage auf, ja, aber man liest ja verschiedene Stellen vom ausgelöscht werden. Dann ist die logische Konsequenz, ja, es kann jemand wiedergeboren werden, aber je nachdem kann er dann wie das Heil verlieren und das ewige Leben verlieren, dann wird er ausgelöscht. Aber aus der bisherigen Stelle haben wir gesehen, dass ungläubige Israeliten, ungläubige Heiden, Nichtjuden, sind eingeschrieben und werden aber nach Ablauf ihrer Gnadenzeit ausgelöscht. Jetzt kommen wir zu Psalm 139, Vers 15. Das ist Schlachtertext von mir revidiert. Und zwar geht es nämlich um ganz kleine Feinheiten, die da sehr wichtig sein. Der David staunt über das, wie er als Mensch geschaffen ist, über seinen menschlichen Körper und sagt im Vers 15, mein Gebein war nicht verborgen vor dir, da ich im Verborgenen gemacht wurde, gewirkt wie ein buntes Stickwerk in den untersten Regionen der Erde. Deine Augen sahen meine noch ungeformte Masse. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Also ein sehr schwieriger Text zum Übersetzen aus dem Hebräischen, weil es Poesie ist. Und ich habe also versucht, das sehr, sehr genau da wiederzugeben. Der David staunt also über seine, wie er gebildet worden ist als Embryo im Mutterleib. Und er vergleicht das, wo er also gebildet worden ist im Verborgenen, im Dunkeln vom Mutterleib, das vergleicht er gewirkt wie ein buntes Stickwerk in den untersten Regionen der Erde. Hat er der Fußnote gemacht? Das heißt, wie ein Stickwerk, das in einer unterirdischen, allen Blicken verborgenen Werkstatt hergestellt wird. Also der David vergleicht die Bildung von sich im Mutterleib mit einem Stickwerk, wo jemand in einer Werkstatt macht, wo unterirdisch ist und niemand sieht. Und übrigens ist der Vergleich vom menschlichen Körper mit einem Teppich ist eigentlich noch recht naheliegend. Denn man redet sowohl bei unserem Körper von einem Gewebe, oder? Vom Hautgewebe und so weiter. Also genau das Gleiche ist beim Teppich der Fall. Also die Beziehung ist sehr, sehr naheliegend. Und wird auch noch weiter ausgeführt in der Bibel. Denken wir nur zum Beispiel an Scheidevorhang im Tempel. In dem Moment, wo der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Scheidevorhang im Tempel von oben nach unten verrissen worden. Und der Scheidevorhang hat nämlich hingewiesen auf den Erlöser. Aber erst mit dem Tod vom Erlöser hat der Zugang zu Gott können geöffnet werden. Dann ist der Vorhang verrissen. Also da der Zusammenhang ist sehr bemerkenswert. Jetzt Vers 16. Deine Augen sahen meine noch ungeformte Masse. Das hebräische Wort Golem, ganz interessant, bezeichnet also ein Knäuel, etwas Zusammengefaltetes, etwas Ungeformtes. Und wenn man denkt, das vor 3000 Jahren geschrieben, wo man noch keine Embryologie-Forschung betrieben hat und keinen Ultraschall gehabt hat und keine Möglichkeiten gehabt hat, Kinder vorgeburtlich können zu fotografieren, vierfarbig. Und da muss man sogar noch daran denken, in der modernen Medizin im letzten Jahrhundert, das war auch mal modern im letzten Jahrhundert, oder? Hat man noch geglaubt, dass die Samenzellen vom Mann, dass das kleine Männchen sind. Kleine Männchen, die sich dann entwickeln zu einem etwas grösseren Männchen, oder? Von 50 cm. Oder Weibli, ja. Also, diese Vorstellung hat man noch nicht so lange noch gehabt, während man in der Bibel vor 3000 Jahren liest, meine ungeformte Masse. Und genau das ist es ja. Wenn die Eizelle befruchtet ist und anfängt sich zu teilen, dann wird ein ungeformter Knäuel bildet zuerst. Und nach werden durch Furchungen und Faltenbildung wird dann der menschliche Körper ausgebildet. Übrigens, der David identifiziert sich in dieser Stelle vollkommen als Person mit dem, was im Mutterleib gebildet worden ist. Also, das zeigt, dass er von Anfang an Mensch war. Nicht Mensch geworden ist im Laufe der Entwicklung im Mutterleib, sondern von Anfang an 100% Mensch, einfach Mensch in Entwicklung. Gut, es gibt Leute, die heute denken, man darf Menschen in Entwicklung töten. Durch Abtreibung. Und weltweit werden ja über 50 Millionen abtrieben pro Jahr. Das ist also so viel wie im Zweiten Weltkrieg, während im ganzen Weltkrieg umgekommen sind. Und kaum einer schreit auf. Wir leben ganz normal dahin und wir haben jedes Jahr Weltkrieg. Gut, man sagt, man kann die töten, weil sie noch in Entwicklung sind. Aber ich meine, wir sind doch alle zusammen auch in Entwicklung. Nur einfach, sagen wir, ab 30 oder 35 in Abwärtsentwicklung. Aber der Unterschied ist einfach, dass der Embryo entwickelt sich auf und wir runter. Aber das ist doch kein Argument, um Leben zu vernichten. Also, Psalm 139 zeigt ganz wesentliche Sachen, die für die Ethik von unserer Zeit ganz, ganz wesentlich sind. Und der David ist sich bewusst, Gott hat ein Interesse gehabt schon an dieser ungeformten Masse. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Also noch bevor der David gelebt hat auf der Erde, sind all seine Lebenstage bereits ins Buch von Gott eingeschrieben gewesen. Das heisst, ins Buch vom Leben. Das macht also deutlich, der Mensch ist im Buch vom Leben schon eingeschrieben, bevor er geboren wird. Gott betrachtet ihn als vollwertig, als volle Person, so wichtig, dass er bereits eingeschrieben wird. In unserer Gesellschaft werden wir erst als juristische Personen angeschaut nach der Geburt. Oder? Das ist eine mutwillige Abmachung. Aber für Gott ist also das Einzeichnen, das Verzeichnen, das geschieht schon viel früher. Jetzt in dieser Stelle nochmal, man muss genau lesen. Es heisst nicht, dass deine Augen sahen meine noch ungeformte Masse und es wurden alle Tage in ein Buch eingeschrieben, sondern es waren eingeschrieben. Wir haben also da noch keine Stelle, wo sagt, wann das der Mensch eingeschrieben wird. Aber wir wissen jetzt schon mal, er ist bereits eingeschrieben, wenn er im Mutterleib gebildet wird aus einer ungeformten Masse. Dann gehen wir weiter. Jesaja 4, Vers 2. Ich glaube, es wird deutlich jetzt schon wieder an der Stelle, mit der Konkordanz allein kennt man noch nicht den Schlag zu dem Thema. Wenn man anschaut unter Buch des Lebens, dann findet man lange noch nicht alle Stellen, sondern wir haben jetzt Haufen Stellen gefunden, die einfach vom Eingeschrieben, vom Ausgelöscht werden steht oder einfach vom Buch ohne weitere Angabe. Jesaja 4, Vers 2. An jedem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels. Und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen, ein jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Es geht im Zusammenhang da um die Herrschaft vom Messias im tausendjährigen Reich. Die Herrschaft vom Herrn Jesus. Der Spross des Herrn, das ist ein bekannter Titel für den Messias, wo verschiedenste Stellen, Jeremia, Zacharia, vorkommt. Das war also ein Titel für den Messias, der Spross. Viele reden von Jesus, der Nazarener. Der Nazaräer. Nazareth heisst Sprösslingen auf Deutsch. Also Jesus der Nazaräer, das heisst Jesus der Spross. Das ist genau der messianische Titel schon im Alten Testament, der Spross des Herrn. Also es wird die Zeit sein, wo er wird der Schmuck, der Stolz sein von denen, die von Israel werden überleben in den zukünftigen schrecklichen Ereignissen, die über das Volk kommen werden. Und übrig blieben in Zion und in Jerusalem werden nur die Israeliten, die Juden, die zum Leben eingeschrieben sind. Die also dann im Buch vom Leben vorgefunden werden. Dann gehen wir zu Jeremia 17. Es geht einfach darum, dass wir Stelle für Stelle durchgehen und versuchen, rauszuholen, was man aus dieser Stelle kann, Information rausholen zu unserem Thema. Bis wir dann am Schluss erst ein Gesamtbild versuchen, überzukommen. Jeremia 17, Vers 13. Hoffnung Israels. Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Born lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Ganz eine eigentümliche Stelle. Die, wo Gott verlöhnt aus Israel, die sollen in die Erde eingeschrieben werden. Und zwar, weil sie die Quelle vom Leben, Gott als Quelle vom Leben, verlassen haben. Jetzt, was passiert mit der Schrift im Sand, am Meer zum Beispiel? Wir sehen, nehmen da grosse Buchstaben eingezeichnet. Es wird einige Zeit sichtbar sein, aber dann wird es verweht werden und vergehen. Und das ist der Sinn. Eingeschrieben in die Erde heisst, damit die Schrift bald verweht und ausgelöscht wird. Zum sagen, die von Gott abtrünnige Israeliten werden ausgelöscht. Jetzt hilft diese Stelle uns aber, eine ganz schwierige Stelle im Neuen Testament, und um einen neuen Blickwinkel zu sehen. In dieser Geschichte der Ehebrecherin in Johannes 8 im Tempel, da haben wir ja eine Frau gebracht zum Herrn Jesus und hat gesagt, die haben wir gerade verwünscht beim Ehebruch, was sollen wir mit ihr machen? Dann lesen wir in Johannes 8, Vers 6. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Es steht nichts. Man kann das Johannes-Evangelium von vorne bis hinten lesen und wieder rückwärts. Es steht nichts, was er geschrieben hat, wieso er geschrieben hat. Ganz eine mysteriöse Stelle. Aber es ist genau in dem Moment, Israeliter kommen, heuchlerisch, wie sie bringen die Frau im Ehebruch ertappt, aber dann hätten sie auch den Mann mitbringen sollen, nicht nur die Frau. Sie haben den Mann gehen lassen. Und das ist eine widerliche, abscheuliche Doppelmoral, wenn Mann und Frau unterschiedlich behandelt wird, wenn es um Gerechtigkeit geht. Und wegen dem sagt der Herr Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Das heisst nicht, dass er erwartet hat, dass alle Ehebruch begangen haben, schon in ihrem Leben. Bei weitem nicht. Aber sie haben dermassen abscheuliche Doppelmoral in ihrem Herzen gehabt. Und darum sagt er, wer von euch quasi vor Gott recht dasteht, der soll den ersten Stein rühren. Und die sind dann alle rausgegangen. Zuerst die Gescheitsten, das heisst die Ältesten, und dann bis auf den Letzten. Also die Dümmsten sind am Schluss raus. Und genau in dem Zusammenhang schrieb der Herr Jesus auf die Erde. Wir wissen nicht, was er geschrieben hat, aber der Zusammenhang ist doch interessant mit Jeremia 17. Die, die von mir abweichen, sagt der Herr, die werden in die Erde geschrieben werden, damit ihre Namen ausgelöscht werden. Lukas, oder noch zu Johannes, es geht ja dort auch wieder darum, die haben ja wollen, dass die Frau Todesstrafe bekommt. Sie haben also wollen, dass ihr Leben beendet wird, wegen ihrer Sünde. Es geht also auch dort wieder um die Frage, wer muss sterben? Wer darf leben? Und darum ist also das Schreiben auf der Erde in engem Zusammenhang mit dem Thema Buch vom Leben. Lukas 10, Vers 20 sagte Herr Jesus zu den Jüngern, wo so Freude hatten, dass sie haben Dämonen austreiben und Kranke heilen. Ja, ist natürlich auch eindrücklich. Und dann sagt er, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Also es ist ein Grund zur Freude, darüber nachzudenken, dass man bei Gott eingeschrieben ist im Buch vom Leben. dass man von Gott vorgesehen ist fürs Leben. Aber die Stelle sagt nichts über den Zeitpunkt vom Eingeschriebenwerden. Oft hat man aus dieser Stelle abgeleitet, der Herr Jesus redet zu Jüngern. Die Jünger sind gläubig. Die Gläubigen sind darum eingeschrieben. Oder? So war die Reihenfolge. Und dann hat man den Sonntagsschüler gesagt, wer an Herrn Jesus glaubt und ihn als Retter annimmt, der wird ins Buch vom Leben eingeschrieben. Dem steht da nichts. Es steht nur, dass Leute, die im Buch vom Leben eingeschrieben sind, die sollen sich darüber freuen. Das sagt die Stelle. Dann Philipper 4, Vers 3. Paulus schreibt an die Gemeinde. Und da jetzt gerade speziell an einen in der Gemeinde. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Da wird also geredet über Diener von Gott, Mitarbeiter vom Apostel Paulus. Und der Paulus sagt, ihre Namen sind im Buch vom Leben verzeichnet. Aber er sagt nicht, seit wann. Einfach als Tatsache. So müssen wir die Stelle als Tatsache stehen lassen. Gläubige stehen im Buch vom Leben. Das ist es so. Offenbarung 3, Vers 5. Das ist im Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes, heutige Türkei. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also die Überwinder von Sardes, denen wird gesagt, als Verheißung, ihr müsst keine Angst haben, eure Namen werden nicht aus dem Lebensbuch gestrichen. Jetzt kann man die Sendschreiben in zwei Arten anschauen. Einerseits sind das Briefe an Gemeinden, die am Ende vom ersten Jahrhundert existiert haben. Jetzt wirklich gehen. Mit den Problemen, genau wie sie dort beschrieben sind. Die Offenbarung ist aber ein grundsätzlich prophetisches Buch. Und darum haben die Sendschreiben gleichzeitig auch prophetische Bedeutung und beschreiben die ganze Kirchengeschichte. Von der Zeit der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde beschreiben die in sieben Etappen, sieben Perioden. Das Beeindruckende an der ganzen Sache ist das, die Kirchengeschichte ist wirklich so verlaufen, wie das in den Sendschreiben beschrieben wird. Und wir stehen heute bei Laodicea, beim letzten Sendschreiben. Macht das Ganze natürlich noch mal interessanter für Bibelleser. Ja, und dann kommt Kapitel 4 und 5, das Buch mit den sieben Siegeln, die Gerichte. Also, wir sind in einer interessanten Übergangszeit. Jetzt ist so, die Sendschreiben haben sich also in dieser Reihenfolge erfüllt, in der Kirchengeschichte. Übrigens nur schon die Reihenfolge ist beachtlich. Sieben Sendschreiben kann man nämlich auf verschiedene Arten anordnen. Man könnte zum Beispiel Laodicea am Anfang nehmen und Ephesus am Schluss. Und dann wäre es falsch, oder? Dann würde es nicht mit der Kirchengeschichte übereinstimmen. Man kann das ganz einfach ausrechnen, wie viele Möglichkeiten gibt es, zum sieben Sendschreiben falsch anordnen. Ich muss rechnen, 7 Fakultät. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7. Das gibt 5040. Also 5039 Möglichkeiten sind falsch. Und die wir in der Bibel haben, das ist die richtige. Nur schon wegen der Reihenfolge, oder? Und dann kommen noch Details dazu. Jetzt, Sardes weist prophetisch kirchengeschichtlich auf den Protestantismus hin. Kann ich das nicht ausführen? Das wäre vielleicht mal ein Thema für einen Bibelstudietag, die prophetische Bedeutung der Sendschreiben. Jetzt wird den wahren Gläubigen aus Sardes, aus dem Protestantismus, wird gesagt, Wer überwindet, der kommt weisse Kleider über. Ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch vom Leben. Und kirchengeschichtlich ist Folgendes interessant. Nach der Reformation hat es ja wieder einen Niedergang gegeben. Aber einige Zeit später ist dann der Pietismus entstanden. Eine Frömmigkeitsbewegung innerhalb des Protestantismus. Ein Haufen Gläubige, die gesehen haben, wir müssen wieder richtig zur Schrift zurückkehren. Und nicht nur theoretisch. Wir müssen wirklich nach der Bibel leben und wirklich in einer persönlichen Beziehung zu Gott leben im Alltag. Zum Herrn Jesus leben im Alltag. Und viele Pietisten sind sehr unterdrückt worden. Und das ist nicht selten gewesen, dass man sie dann aus den Kirchenbüchern ausgelöscht hat. Also rausgeschmissen hat. Aber dass ausgerechnet der Überwinder Fusardis gesagt wird, wer überwindet, der wird nicht ausgelöscht werden aus dem Buch vom Leben. Das ist gewissermassen, haben die das können für sich. Das kann uns gleich sein, wenn wir aus Kirchenbüchern ausgelöscht werden. Passiert nichts. Aber glücklicherweise haben wir die Verheißung, wir werden aus dem Lebensbuch nicht ausgelöscht werden. Ja, es ist genau 11 Uhr. Machen wir mal eine kurze Pause. Ich würde sagen, singen wir mal ein Lied, um die Lungen zu aktivieren. Machen wir weiter in Offenbarung 13, Vers 8. Das ist also die Zeit vom Antichrist und sein Wirken wird da beschrieben. Und da heisst es: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. An jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Das Es anbeten, es geht dort ums erste Tier aus dem Meer. Das ist eine Beschreibung von dem kommenden Diktator über das Abigland. Es gibt dann noch ein zweites Tier aus der Erde, das ist der Antichrist. Israel, wenn man sagt, auf Hebräisch, ich gehe ins Land, an Choser Laretz, dann weiß man genau, welches Land das gemeint ist. Es gibt nur ein Land. Das Land Israel. Also, Haaretz, das Land, die Erde, das ist das gleiche Wort, Aretz ist Land oder Erde, das ist schlicht Israel. Und darum haben wir einerseits das Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer, im Gegensatz zu dem Tier aus der Erde, aus Israel, der Antichrist, der falsche Messias, ein falscher Prophet. Jetzt, der Diktator wird also verehrt werden. Das ist da gemeint, werden es anbeten, das Tier aus dem Meer. Und was sind das für Menschen? All die, wo ihr Name nicht geschrieben ist im Buch vom Leben. Jetzt muss man sehr genau lesen. Ich habe das extra all die Bibelstellen ausgedruckt, weil je nach Übersetzung wird das unterschiedlich sein und oft sinnige Nuancen kommen die gewissen Bibelübersetzungen gar nicht raus. Und zwar die Nuancen ist es. Es steht da nicht, dessen Name, an jeder dessen Name nicht eingeschrieben worden ist, sondern dessen Name nicht geschrieben ist. Das heisst, zu dem Zeitpunkt steht denen ihren Namen nicht im Buch vom Leben. Das zeigt aber noch nichts aus darüber, ob der Name nicht schon früher mal gestanden ist, aber ausgelöscht worden ist. Darum, das sind also sehr wichtige Nuancen. Nicht geschrieben ist, das ist die korrekte Übersetzung. Und es ist da auffällig, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen griechische Grammatik dran nehme. Im Griechischen steht da nicht die Zeitform vom Aorist, sondern vom Perfekt. Ich muss erklären, wenn man erzählt, eine Geschichte erzählt auf Griechisch, dann erzählt man die im Aorist. Also, dann ist das passiert, dann ist das passiert und dann ist das passiert. Das nennt man, das sind immer Aorist-Formen. Genauso wie wir auf Hochdeutsch erzählen in Imperfekt. Es war einmal ein Mann und er ging in den Wald, er haute einen Baum um, oder so erzählt man. Das ist die Form. Aorist. Jetzt aber ist da nicht der Aorist, sondern es Perfekt. Das bedeutet etwas ganz anderes als perfekt im Deutschen. Nur der Name ist gleich. Das ist eine viel seltenere Zeitform. Und wenn man Griechisch liest, einen Text fortlaufend, und man stößt auf ein Perfekt, dann muss man aufpassen. Dann hat der Autor etwas Besonderes im Auge, dass er jetzt diese Zeitform braucht. Ich will schnell erklären. Der Aorist bezeichnen wir als ein Punktual. Darum habe ich auf dem Blatt einen Punkt gemacht. Der bezeichnet einfach die Handlung. Ist das passiert? Ist das passiert? Ist das passiert? Einfach die Handlung als solche wird als Tatsache beschrieben. Ein Perfekt ist ganz anders. Da wird betont, die Handlung ist geschehen und jetzt hat sie ein Resultat. Und das Resultat liegt jetzt vor. Zum Beispiel, Jesus Christus ist auferstanden. Das tut man im Neuen Testament speziell im Perfekt schreiben. Warum? Er ist auferstanden, das ist eine historische Tatsache, aber jetzt lebt er als der Auferstandene. Er ist da als der Auferstandene. Darum braucht man dann, wenn wir betonen, jetzt ist das Resultat von dieser Handlung ist jetzt da vorhanden. Darum bezeichnen wir das als resultativ. Ein Punkt mit einem Pfeil, der jetzt anzeigt, was die Folge ist aus dieser Handlung. Und genau das ist jetzt da. Zum Ausdrucken, das Resultat ist jetzt nicht da. Die sind nicht eingeschrieben zu dem Zeitpunkt in dem Buch vom Leben. Was aber noch interessant ist an dieser Stelle, wir haben noch nie so eine ausführliche Beschreibung vom Buch vom Leben. Jetzt heisst es nämlich nicht nur in deinem Buch, sondern es heisst in dem Buch des Lebens. Aber nicht nur das, sondern in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Das ist der ausführliche Name. Das geschlachtete Lamm, das ist der Herr Jesus, der Messias, wo als Opfer gestorben ist, wie ein Opferlamm auf Golgatha. Und da wird übrigens schon etwas ganz Neues reingebracht. Wie kann eigentlich ein Mensch im Buch vom Leben bleiben? Das ist nur möglich auf der Grundlage, dass der Herr Jesus gestorben ist, als Lamm Gottes geschlachtet worden ist. Nur so kann der Mensch bleibend Leben haben von Gott. Und dann wird aber noch etwas Interessantes angeführt. Seit wann wird das Buch geführt? Von Grundlegung der Welt an. Das haben wir bis jetzt noch nie gefunden. Also das von Grundlegung der Welt an, das bezieht sich zurück auf geschrieben ist. Geschrieben ist von Grundlegung der Welt an. Also, die Menschen zu dem Zeitpunkt sind nicht mehr drin in dem Buch, wo von Grundlegung der Welt angeführt worden ist. Das wird also jetzt schon so deutlich. Unsere Frage, wann wird ein Mensch eingeschrieben? Das ist also geschehen bei der Erschaffung der Welt. Dort hat Gott alle Menschen eingetragen. Und man findet den Ausdruck noch einmal, wenn wir weitergehen auf dem Blatt. Offenbarung 17, Vers 8. Da wird das kommende vereinte Abendland wird als ein Tier beschrieben, das von einem Diktator beherrscht wird. Und dann heisst es, das Tier, welches du sahest, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buche des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war, nicht ist und da sein wird. Er hat gesagt, das Tier, das ist das Vereinigte Abendland, in der Bibel wird das Römische Reich wird als das Tier beschrieben. Und das Tier, das Römische Reich, soll drei Phasen haben nach der Offenbarung. War, ist nicht, wird aus dem Abgrund heraufsteigen. So ist es genau so gewesen, die Geschichte, wenn wir zurückschauen. Es hat einmal ein römisches Reich gegeben. Oder? Und dann ist es im Jahr 476 untergegangen, Westrom. Und das Oströmische Reich ist dann noch weitergegangen bis ins 15. Jahrhundert. Und dann ist es auch untergegangen. Und dann hat es kein römisches Reich mehr gegeben. Und jetzt tut sich freiwillig die ehemaligen Länder vom Römischen Reich tun sich freiwillig wieder zusammenbinden zu einem Grossreich. War, nicht ist, wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die Menschen dann, in dieser Zeit, werden sich verwundern, all die, wo ihren Namen nicht im Buch vom Leben geschrieben ist. Und da haben wir wieder das Perfekt. Es ist wieder überraschenderweise kein Aorist. Also wieder, drückt das aus, die sind, das Resultat von dem Einschreiben ist nicht mehr da. Sie sind nicht mehr geschrieben. Aber es wird wieder erklärt, von wann weg das Buch geführt wird, von Grundlegung der Welt an. Und dann gehen wir weiter zu Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Da schließt sich jetzt der Kreis. Mit dieser Stelle haben wir ja angefangen, ganz am Anfang. Da haben wir das letzte Gericht vor dem grossen weissen Thron. Alle Ungläubigen, seit der ersten Generation von Menschen, werden dort zum letzten Gericht antreten. Werden auferstehen zum letzten Gericht. Bemerkenswert ist, sie werden, obwohl sie auferstanden sind, immer noch als Tote bezeichnet. Anhand vom Buch vom Leben wird dann dokumentiert werden. Es wird aufgemacht werden. Und man sucht ihre Namen, sind nicht drin. Und dann werden sie in ewigen Tod, in die ewige Pein, da. Also, was ist die Bedeutung vom Buch vom Leben für sie dann? Man wird ihnen das Buch quasi können vorhalten und sagen, ihr seid einmal geschrieben in dem Buch, aber ihr seid nicht mehr drin. Ihr habt kein Anrecht auf Leben. Euch bleibt nur noch der ewige Tod. Es stellt sich überhaupt die Frage, die Frage ist vielleicht schon ganz von Anfang an bei vielen aufgekommen, wieso führt Gott Bücher? Wir führen Bücher, weil wir so viel vergessen, oder? Wenn wir das Zeugs aufschreiben. Aber wieso der allwissende Gott, wieso führt er eine Bibliothek? Natürlich nicht, weil er sich müsste erinnern, weil er es nicht mehr wüsste. Aber unter anderem gerade der Punkt, um zu dokumentieren. Es wird deklariert werden. Schaut, ihr seid mal drin geschrieben gewesen. Gott hat das Beste Welle für euch. Er hat vor der Erschaffung der Welt da, hat er alle Namen eingeschrieben. Euer Name ist nicht drin. Was ist passiert? Und dann wissen sie es selber. Wir haben das Opfer von Jesus Christus nicht für uns in Anspruch genommen. Wir haben uns vom lebendigen Gott, der das Leben hat, von ihm abgewendet. Wir haben uns nicht um ihn gekümmert. Und das wird die Konsequenz sein, der ewige Tod. Dann haben wir aber noch eine Stelle, Offenbarung 21, Vers 27. Und nicht wird in sie eingehen, das neue Jerusalem, irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Und sie ist da wieder perfekt. Nicht die eingeschrieben worden sind ins Buch des Lebens. Das sind alle. Aber die geschrieben sind, zu dem Zeitpunkt noch in dem Buch stehen, die können ins neue Jerusalem eingehen. Und wenn man so mal all die Stellen überblickt, ich hoffe, wir haben alle, wer dann noch mehr Stellen wüsste. Ist natürlich interessant, wenn ihr das könnt uns dann präsentieren. Gerade im Anschluss. Aber ich habe versucht, wirklich alles dazu so zusammenzustellen. Und jetzt können wir Schlussfolgerungen ziehen aus dieser Übersicht. Aus einem einzelnen Vers eine Schlussfolgerung ziehen, das ist ja bekanntlich gefährlich. Aber jetzt haben wir versucht, eine Übersicht zu schaffen von 2. Mose bis Offenbarung. Und da können wir also sagen, Gott liebt alle Menschen und möchte das Leben, das bleibende Leben, das ewige Leben für jeden Einzelnen von ihnen. So lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Das ist 2. Petrus 3, Vers 9. Und 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt: Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist Gottes Wille. Gottes Wunsch. Wegen dem hat er alle Menschen zur Zeit der Erschaffung der Welt eingeschrieben. Von Grundlegung der Welt an. Und darum ist klar, warum jeder Embryo auch schon eingeschrieben ist. Weil er als vollwertiger Mensch betrachtet wird von Gott. Und selbst eine Verschüttung, da ist nicht einfach ein Gewebe weg, sondern ein Mensch. Und Gott hat den Mensch im Buch vom Leben drin. Gewaltig. Also es wird noch einige Überraschungen geben im Himmel. Wärmer wird gesehen und er hatte gar nie einen Namen gehabt, aber für Gott hat er bereits einen Namen gehabt. Im Buch vom Leben eingeschrieben. Also etwas Eindrückliches. Dann ist durch den Sündenfall die grosse Wende gekommen, das Verhängnis vom Tod. Also Gott hat von der Erschaffung der Welt, wo es den Tod noch nicht gegeben hat, die Menschen eingeschrieben zum Leben. Dann ist das Verhängnis vom Tod gekommen, wie wir lesen in Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber der Vers geht weiter, weil der stellvertretende Tod vom Herrn Jesus als Lamm Gottes die Lösung gebracht hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also, nochmal, jeder Mensch, der im Mutterlieb gebildet wird, steht schon im Lebensbuch. Und wenn er in seinem Leben das Angebot von Gott zur Vergebung der Sünde nicht in Anspruch nimmt, dann wird er nach Ablauf von seiner Gnadezeit aus dem Buch gelöscht werden. Und die Gnadezeit für den einzelnen Mensch läuft spätestens mit dem Tod ab. Ich sage spätestens, weil es kann auch früher sein. Und zwar sagt uns Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das einmal ist also ein Zahlwort. Einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Einmal zu sterben. Also es gibt keine Reinkarnation. Wieso müssten wir ja etwa zehnmal sterben, oder? Aber die Bibel sagt einmal. Das ist das Normale. Einmal und dann das Gericht. Damit ist genau die Zeit abgelaufen. Markus 2, Vers 10 sagt der Herr Jesus, der Menschensohn, das ist ein Titel vom Messias, der Menschensohn hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Also, nicht im Hades, nicht im Totenreich, nicht irgend später, sondern auf der Erde. Solange der Mensch auf Erden ist, da ist die Möglichkeit für Vergebung. Und wenn er stirbt, gibt es keine Möglichkeit für Vergebung mehr. Die Bibel kennt die Irrlehre vom Wegführ und so weiter und von einer zweiten Chance nach dem Tod nie nicht. Auf Erden Sünden zu vergeben. Und dann haben wir das Beispiel, das eindrückliche Beispiel vom Pharao zur Zeit vom Auszug aus Ägypten. 2. Mose 9, Vers 12 habe ich da notiert. Der Pharao ist konfrontiert gewesen mit dem lebendigen Gott. Der Mose hat gesagt, lass mein Volk ausziehen, sagt Gott. sagt Yahweh. Und wenn du dich weigerst, wird dein Land geschlagen werden. Der Pharao. Wer ist Yahweh? Frech hat er sich empört. Und dann sind die Plagen über Ägypten gekommen. Und man liest dann, wie sich der Pharao, wie er sein Herz verhärtet hat. Und das hat er gemacht 6 Mal. Und beim 7. Mal liest man, Gott hat sein Herz verhärtet. Und es geht noch weiter. Bis im Ganzen gibt es 12 Mal eine Herzensverhärtung. Aber im 7. Mal hat Gott sein Herz verhärtet und von dort weg hat er gar nicht mehr können umkehren. Also von dort weg kann man sagen, ist seine Gnadenzeit abgelaufen gewesen. Gott hat sein Herz verhärtet. Er hat gar keine Reue mehr können empfinden. Aber vorher hat er die Chance gehabt und diese Chance hat er nicht angenommen. Und darum kann man sagen, mit dem Tod ist spätestens Gnadenfrist für den Mensch ausgegangen, aber es kann je nachdem auch schon vorher passieren. Aber dann tritt eben eine Verhärtung ein. Der Mensch kann auch gar nicht mehr Buß und Reue empfinden. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig in der Seelsorge. Gibt es nämlich manchmal Leute, die sagen, ich glaube, Gott nimmt mich nicht mehr an. Ja, wieso? Ja, ich glaube, ich habe meine Gnade verspielt. Ja, und tut dir das leid, was du da hast? Ja, natürlich! Ja, hast du es schon bekannt? Ja, nicht noch und noch! Ja, einer, der sein Herz verhärtet, überkommt von Gott, der kann nicht mehr Reue empfinden und den Wunsch haben, Vergebung von Gott überzukommen. Also das ist sehr wichtig. Das ist gerade der Beweis, dass die gar nicht können zu dieser Kategorie gehören. Noch für das Detail so nebenbei, mit der Herzensverhärtung vom Pharao. In der ägyptischen Religion spielt nämlich Herzensverhärtung eine ganz zentrale Rolle. Und zwar, die Ägypter haben sich ja unwahrscheinlich beschäftigt mit dem Tod. Das ist wirklich die Religion vom Tod, die ägyptische Religion. Ein Land, wo eigentlich das Kennzeichen von dem Land sind Gräber. Oder? Die grosse Kunst der alten Ägypter, das sind Gräber. Und Totenkult, das ist eigentlich wahnsinnig. Das Land der Lebendigen in Ägypten ist gekennzeichnet durch den Verwesungsgeruch vom Tod. Beziehungsweise den haben sie gerade versucht, durch Balsamierung zu unterdrücken. Also ein Volk, das sich sehr mit dem Tod beschäftigt hat. Und dann haben die Ägypter ja auch das Totenbuch gehabt. Und dort wird beschrieben, wenn der Mensch stirbt, dann geht seine Seele ins Totenreich und kommt dann vor den Gott von der Unterwelt. Und dann wird sein Herz auf den Waage gelegt. Man wird dann an dem Gestorbenen wird man verschiedene Fragen vorstellen, ob er diese Sünde, ob er diese Sünde, ob er diese Sünde oder diese Sünde gemacht hat. Und dann muss er ihm sagen, nein, das habe ich nicht gemacht, nein, das habe ich nicht gemacht. Und es ist aber so, das Herz vom Mensch, so nach der ägyptischen Religion, tut dann gegen einem selber aussagen. Also wenn man lügt, das Herz sagt immer die Wahrheit. Und wenn dann das Herz auf der Waage sagt, doch, das hat er gemacht, dann kommt er dran. Also hat darum eine grosse Rolle gespielt, der Kult in Ägypten. Wie kann man machen, dass das Herz nicht gegen einen aussagt? Man muss das Herz hart machen. Verhärten. Und da hat also in der ägyptischen Religion die Verhärtung vom Herz eine grosse Rolle gespielt. Man hat auch bei Mumien hat man Steine gefunden drinnen, also magische Steine, wo man mit Ritual probiert hat, das Herz zu machen wie Stein. Hart wie Stein. Und also die ägyptische Religion ist auf das rausgegangen, wenn der Mensch sein Herz verhärtet, dann bringt ihn das Rettung. Und das zweite Buch Mose zeigt, der Pharao hat sein Herz verhärtet und verhärtet und verhärtet und dann hat er geendet im Roten Meer. Das hat ihm Zerstörung und Untergang und Tod gebracht. Also da ist eine Pointe drin, in der ganzen Geschichte, wo die ägyptische Religion damit eben der Irrtum aufdeckt wird. Wenn der Mensch sich verhärtet, das bringt dem Mensch nicht das Leben, sondern es bringt ihm gerade den Untergang. Und beim Pharao von Ägypten sieht man das zu Lebzeiten. Dann beim letzten Gericht vor dem grossen weissen Thron wird der Verlorene mit dem Buch vom Leben eben vorgestellt werden, deklariert werden. Gott hat euch das Leben gegeben, aber ihr habt es nicht wollen. Eure Namen sind nicht mehr drin und die Konsequenz davon ist die ewige Pein. Und wenn man das so überblickt, dann sehen wir, all die Stellen mit dem Auslöschen, die stellen nicht die Sicherheit vom Heil in Christus in Frage. Wir haben zum Beispiel Römer 8, Vers 1, also klare Aussage über Teilsicherheit. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So echte, erlöste Menschen können sich auf diesen Vers abstützen. Der Tod kann sie nicht trennen. Irgendetwas im Leben kann sie nicht trennen. Engelmacht können sie nicht trennen. Nichts in der Gegenwart, nichts in der Zukunft. Es gibt, wenn in all diesen Sachen, in diesen 8 Sachen, nicht schon alles gesagt worden ist, dann ist es sicher im 9. enthalten. Noch irgendein anderes Geschöpf. Es gibt nichts, wo es scheiden kann von der Liebe von Gott. Aber die Voraussetzung ist, es geht da um Menschen, die wirklich ewiges Leben bekommen haben. Nicht diejenigen, die äußerlich geglaubt haben. Ich würde nie sagen, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen. Weil zum Beispiel sagt der Herr Jesus im Gleichnis vom vierfachen Acker, sagt er, es gibt den Samen vom Wort Gottes, der fällt auf steinigen Boden. Und dann geht der Samen auf, da kommt die Sonne und verbrennt. Und der Herr Jesus sagt, das sind Menschen, die nehmen das Wort Gottes mit Freude auf und sind für eine Zeit. Und wenn Schwierigkeiten kommen und Druck, dann fallen sie ab und ist alles vorbei. Weil sie keine Wurzeln hatten. Und nur das, was auf die gute Erde gefallen ist, nur der Samen, geht auf und bringt wirklich Frucht, weil es auch Wurzeln hat. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns immer täuschen können. Und können jemanden, wo das Wort Gottes mit Freude aufnimmt, der glaubt doch alles. Und nimmt es mit Freude auf, aber keine Wurzeln. Da können wir uns immer täuschen. Aber es geht um die Sicht vor Gott. Wenn ein Mensch wirklich das Wort Gottes aufgenommen hat, seine Schuld Gott bekannt hat, das Opfer von Jesus Christus ganz für sich persönlich in Anspruch genommen hat, dass der Herr Jesus gestorben ist auf Golgatha für meine Sünde, für meine Schuld, wenn das ganz klar für sich in Anspruch nimmt, dem gibt Gott ewiges Leben. Und das kann er nicht mehr verlieren. Und dann gilt eben Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also absolute Sicherheit. Aber das sind die, der Herr Jesus nennt, meine Schafe. Und das sind die, die ihm auch nachfolgen. Wenn jemand sagt, ja, ich bin, natürlich bin ich gläubig, ich bin gerettet, aber lebt in der Sünde. Und ordnet die Sünde nicht. Ja, dann ist man nicht mehr verpflichtet, den als Wiedergeboren zu betrachten. Gott weiß, was mit ihm ist, aber man sieht keine Frucht davon. Aber Menschen, die die Sünde hassen, die auch immer wieder in Ordnung bringen, sind die, die Jesus Christus nachfolgen, das sind die Früchte, die deutlich werden, wenn jemand wirklich errettet ist. Ich will vielleicht noch auf eine Stelle hinweisen in Johannes 6, wo sehr nützlich kann sein in dem Zusammenhang. Johannes 6, Vers 51. Der Jesus sagt, er ist das Brot vom Leben. Das Brot, das Leben bringt. 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und dann Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jetzt Vers 51. Wenn jemand von diesem Brot isst, das ist im Griechischen ein Aorist, eine punktuelle Handlung. Also wer den Akt vom Essen vollzieht, was ist Konsequenz? So wird er leben in Ewigkeit. Aber im Vers 54 braucht der Herr Jesus eine andere Zeitform, das Präsens. Jetzt haben wir dann schon alle Aspekte durchgenommen aus dem Griechischen. Das ist unser Grammatikunterricht dann fertig. Präsenz hat im Griechischen, ist nicht das Gleiche wie Präsenz im Deutschen, sondern drückt aus eine fortgesetzte Handlung. Eine fortdauernde, man kann das also darstellen mit einer Wellenlinie. Oder? Dann haben wir jetzt alles, aoristisch ein Punkt, perfekt ist ein Punkt und ein Pfeil und Präsenz ist eine Wellenlinie. Oder auch Wiederholung, viel, oder? Eine Handlung, die immer wiederholt wird, angesetzt wird. Das ist da, Vers 54. Wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Das heisst nicht, kommt ewiges Leben über. Du musst die Bibel sehr genau lesen. Hat. Das ist einer, der ewiges Leben hat. Einer, der sich dauernd von Jesus Christus ernährt und darüber nachdenkt, er ist gestorben für mich. Er hat sein Blut gegeben auf Golgatha für mich. Jemand, wo das gewissermaßen seine tägliche Nahrung ist, eben das Bewusstsein vom Erlöser zu haben und Gemeinschaft mit dem Erlöser, das ist einer, der ewiges Leben hat. Aber da haben wir so zwei Sachen. Vers 51 redet, durch den Akt vom Essen wird er leben in Ewigkeit. Und der, der immer sich ernährt von Jesus Christus, der hat ewiges Leben. So, jetzt sind sicher viele Fragen. Ja?
Gerade zu dem Thema vom Verlorengehen gibt es ja so etwas, wo der Bibelvers in Offenbarung 3, Vers 5, nehmen, um argumentieren, dass man eben verloren kann gehen, also ein Wiedergeborener. Indem man sagt, der Brief ist ja an Gläubige geschrieben worden, also an Gemeinde, und dass nur die Gläubigen, die überwinden,
ja, ich habe ja gesagt, keine Gläubige können verloren gehen.
Also wiedergeboren, sage ich.
Ja, gut, du hast gesagt, Gläubig vorher. Genau, die Differenz muss man machen. Ein Gläubiger kann verloren gehen und es gibt einen Haufen Gläubige in der Gemeinde. Aber ob man kann von jedem sagen, er ist wiedergeboren, das weiß Gott. Wir können die äußeren Früchte sehen und auf die müssen wir auch, die sind auch wichtig, auf die müssen wir auch schauen. Wenn jemand keine Frucht bringt, dann müssen wir nicht glauben, dass er echt gläubig ist, dass er wiedergeboren ist. Aber auch schon in Sardes hat man nicht müssen damit rechnen, dass jeder echt wiedergeboren ist. Und schon im Judasbrief schreibt er ja, der Judas, es werden sich Menschen neben einschleichen in die Gemeinde. Und es gibt manchmal Leute, die sind so naiv und denken, das war nur am Anfang gewesen, zur Zeit der Apostel. Aber heute passiert das natürlich nicht mehr, oder? Zur Zeit von den Aposteln haben die sich nämlich eingeschlichen. Oder in Galater 2 schrieb der Paulus, es war aber wegen der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die unsere Freiheit in Christus auszukundschaften suchten, denen wir nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben hätten, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Das sagt der Paulus. Von solchen neben eingeführten falschen Brüdern, die haben einen wieder unter das Gesetz bringen. Also, ist Offenbarung 3, muss man einfach so stehen lassen, an eine Gemeinde gerichtet. Und der Herr sagt, die überwinden, das sind die, die auch wissen dürfen, sie werden nicht ausgelöscht aus dem Buch vom Leben. Und wer ewiges Leben hat, der hat Kraft zum Überwinden. Darum sagt der Johannes, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet. Also, gerade der Aufruf an die Überwinder, gerade an die, die wirklich wiedergeboren sind, Leben aus Gott haben. Ja, Eva-Marie? Jawohl, Hebräer 6 ist eine von den Stellen, wo auch gerade in der Seelsorge, wenn Gläubige Angst bekommen, sie können das Heil verlieren, kommt der dauernd. Hebräer 6, Vers 4 und dann auch Hebräer 10. Das wäre natürlich mal ein gutes Thema alleine. All die schwierigen Stellen zu dem Thema. Ich habe natürlich jetzt nur die ganz einfachen Stellen hin am Schluss aufgeführt, oder? Könnte jemand sagen, ja, das ist natürlich nicht so ganz super. Du hättest ja dann Hebräer 6 und Hebräer 10 und Johannes 15 und so weiter müssen dann machen. Gut. Hebräer 6, vielleicht noch ein paar Bemerkungen dazu. Vers 4, das heisst es, denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Also, das ist natürlich eine schwierige Stelle. Und das ist auch der Grund, warum es unter den bibeltreuen Christen so viele verschiedene Ansichten gibt zu dem Thema. Es ist nicht etwa, dass die Stellen so einfach wären und alles so ganz klar. Aber man muss Folgendes achten. Das heisst, welche einmal erleuchtet waren. Von Wiedergeburt steht schon mal nichts. Von Gottes Kindschaft steht auch nichts. Erleuchtet. Also das Licht ist in sie gekommen. Aber das ist auch bei einem Ungläubigen. Wo mit dem Evangelium konfrontiert wird, dann leuchtet das Evangelium, das Licht in ihnen, er wird erleuchtet. Aber ein erleuchteter Mensch ist noch nicht ein erretteter Mensch. Zweitens, und geschmeckt haben die himmlische Gabe. Also, ich meine, man kann ein gutes Fleisch im Maul haben und schmecken, aber das ist noch nicht das Gleiche, wie man es gegessen hat, oder? Das ist geschmeckt haben. Sie sind auf den Geschmack gekommen. Aber wir haben in Johannes 6 gelesen, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Nicht, wenn jemand von diesem Brot schmeckt. Merkt man, wie nah sie dran sind. Unwahrscheinlich nah. Und dann kommt der schwierigste Ausdruck. Und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes. Ich habe es übrigens ganz wörtlich zitiert. Es heißt nicht im Grundtext teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, sondern teilhaftig Heiligen Geistes. Wenn der Artikel fehlt, wird oft der Akzent mehr gelegt auf Kraft vom Heiligen Geist und weniger auf Person. Der Heilige Geist ist eine Person, aber auch eine Kraft. Und wenn der Artikel fehlt, dann ist mehr auf Kraft betone ich gleich. Teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes. Teilhaftig. Ist auch noch nicht das Gleiche, zwingend das Gleiche, wie der Heilige Geist innewohnend hat. Es steht auch da nicht, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Aber sie haben Anteil. Das Wort Metecho heisst Nutznießer sein. Und wenn ein Mensch unter den Einfluss vom Wort Gottes kommt, fängt automatisch an, der Heilige Geist an ihm wirken. Und automatisch wird ein Mensch, der unter den Einfluss vom Evangelium kommt, wird teilhaftig an der Wirkung vom Heiligen Geist. Und dann wird weiter gesagt, sie haben das Wort Gottes und die Wunderwerke haben sie geschmeckt. Wieder schmecken, nicht essen. Und dann fallen sie ab und können nicht mehr erneuern. Also, das sind wirklich, die Ausdrücke bezeichnen sehr gut den Mensch, der ganz, ganz nahe angekommen ist, aber nicht weitergegangen ist und dann zum Abfall kommt. Der Hebräerbrief richtet sich nicht an eine Gemeinde, sondern an die Hebräer. Das war auch ein Rundschreiber. Also an Juden, die sich zum Messias Jesus bekannt haben. Aber sie sind unter Druck gekommen von ihren Volksgenossen. Und das hat einige in Gefahr gebracht, dass sie wieder vom Glauben abfallen. Dass also genau die Situation eintritt vom Gleichnis, der Same ist auf den felsigen Boden gefallen. Sie haben das Wort Gottes mit Freude aufgenommen, aber wenn Verfolgung kommt, dann fallen sie ab, weil sie keine Wurzeln haben. Und da geht es also um den Fall, ein Mensch ist wirklich völlig klar geworden, erleuchtet worden, aber er fällt ab, tut gewissermaßen Jesus Christus nochmal kreuzigen. Sagt, das ist genau richtig gewesen, dass er gekreuzigt worden ist. Das ist natürlich Gewalt. Er sagt, das ist richtig, sie war ein Verbrecher gewesen. Der muss gekreuzigt werden. Das ist also jemand, der wirklich endgültig einen Bruch macht. Und dann sagt Gottes Wort, der kann nicht mehr erneuern. Der kann nicht mehr zur Buße kommen. Das ist gewissermaßen genau die Situation vom Pharao, wo er sich 7. Mal verhärtet hat. Jesus Christus quasi für sich nochmal kreuzigen. Und dann kommt das Kapitel 10. Dort ist der allerschwierigste Ausdruck drin. Ja? Ja, ich habe ja gesagt, das sind Juden, die Hebräer, die wirklich sich bekannt haben zu Jesus Christus als Messias.
Und davon sind sie dann wieder
abgefallen. Und die sind wieder abgefallen und haben gesagt, also jetzt der Fall, sagt, Jesus Christus ist zu Recht gekreuzigt worden. Er hat das verdient. Also ist das nicht jemand gewesen, wo wiedergeboren ist, aber glaubt. Oder? Glaubt für eine Zeit.
Er ist also abgefallen von dem, was er richtig geglaubt hat.
Genau, genau. Ja, genau. Ja, sonst gibt es gar keinen Abfall. Abfall ist nur Abfall von dem, wo man dabei war. Noch stärker ist Hebräer 10, Vers 26. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und ein Feuereifer, der die Widersacher verschlingen wird. Da heißt es wieder, sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit bekommen haben. Nicht nachdem wir wiedergeboren worden sind. Nicht nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Es geht nur erkannt, die Wahrheit erkannt. Und dann kommt aber das Schwierige, Vers 28 und 29. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Wie viel ärgerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Also, das ist wieder der Sohn Gottes mit Füßen treten, entspricht Sohn Gottes nochmal kreuzigen, oder? Wie Kapitel 6. Und dann heisst sogar das Blut als unrein anschauen. Das Blut von Jesus Christus. Also sagen, das Blut, das dort geflossen ist, das ist das Blut von einem Verbrecher. Unreines Blut. Aber da heisst es, das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist. Und das ist ja der schwierige Ausdruck. Dann ist er doch gerettet. Geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Tja. Aber das ist so, wir tun manchmal Ausdrücke von der Bibel nicht so nehmen, wie sie in der Bibel gebraucht werden, sondern machen einen eigenen Sprachgebrauch. Wir müssen dem nachgehen, was heisst heilig in der Bibel? Heilig hat Grundbedeutung abgesondert sein. Abgesondert, auf die Seite gestellt für Gott. Jetzt, wenn wir mit der Konkordanz mal durchgehen, wo kommt das Wort heilig überall vor, dann merken wir plötzlich, 1. Korinther 7, da gibt es heilige Leute, die verloren gehen. Sogar, die ungläubig sind. Ja, in 1. Korinther 7 liest man doch, dass, wenn von einem Ehepaar ein Partner zum Glauben kommt, dann ist der andere, der ungläubige Partner, ist geheiligt durch den gläubigen Partner. Also gibt es Ungläubige, die heilig sind. Aber dann merkt man, wie unser Sprachgebrauch anders ist. Wenn man so im Gespräch plötzlich eben sagen von einem, der ungläubig ist, aber ist heilig, dann würde man sagen, geht's noch, oder? Aber es steht in der Bibel. Aber der Gebrauch ist anders. Das ist 1. Korinther 7, Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Also auch die ungläubigen Kinder sind auch heilig. Auf die Seite gestellt. Das heisst, ein Ehemann, wo seine Frau zum Glauben gekommen ist, der hat natürlich eine Chance, um zum Glauben durchzudringen. Wie kaum einer. Und gewissermaßen ist er durch seine eheliche Bindung, also seine Frau, ist er für Gott auf die Seite gestellt. Aber das heisst, solange er gerettet ist. Und bei den Kindern ist es genau so. Kinder, die in einer christlichen Familie aufwachsen, die haben einen Vorsprung, ein Vorrecht. Unglaublich. Sie sind auf die Seite gestellt, sie kommen unter einen Einfluss, unter einen natürlichen, gesunden Einfluss, oder hoffentlich gesund, während Jahren. Wer hat das sonst als Nicht-Christ? Die sind geheiligt, auf die Seite gestellt für Gott. Jetzt da haben wir geheiligt durch das Blut des Bundes. Ein Jude, der damals gesagt hat, ich glaube, dass Jesus der Messias war. Ich glaube, dass das kein Verbrecher war, sondern das Blut ist geflossen. Und es war das Blut vom Messias, vom Gerechten, von Gott gesendeten Erlöser. Dann ist er durch das Bekenntnis. Das war er abgeschrieben. Auf die Seite gestellt. Und das ist heute noch genau so. Ein Jude, im Allgemeinen, wenn er sich zu Jesus Christus bekennt, dann ist er automatisch abgesondert. Das habe ich ja schon erklärt. Viele sind der Ansicht, wenn ein Jude glaubt, dass Jesus der Messias ist, dann ist er kein Jude mehr. Das langt. Ist man abgesondert. Wenn er sagt, der Gekreuzigte, der Nazaräer, das ist der Messias, dann bist du abgesondert. Als Jude. Also, es heisst auch da wieder nicht, durch das Blut des Bundes, durch welches er Vergebung erhalten hat, durch welches er gereinigt ist. Nein, sondern durch welches er geheiligt worden ist, für unrein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht. Also der Heilige Geist wird ganz willentlich gelästert. Also auch die Ausdrücke sind eigentlich kein einziger deutlich auf einen Wiedergeborenen, sondern einer, der ganz nah dran ist. Und dann wird gesagt, wehe, wenn ein Mensch so willentlich, mit Willen sündigen, das heisst mit willentlich Christus verwerfen und den Rücken drehen, der kann nicht mehr erneuern. Jetzt allerdings ist es wichtig, in der Seelsorge gibt es einige Fälle, sagen wir zum Beispiel einen Teenager, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist und wendet sich ab unter dem Einfluss von einem Lehrer, wendet sich ab vom Glauben, redet auch wüst über den Glauben und so. Und später kommt er zum Glauben. Wieso? Weil er Philosophie studiert hat und Theologie. Er hat dann auch Griechisch studiert. Ich erzähle jetzt gerade ein konkretes Beispiel. Griechisch studiert, um eben die Bibel ein bisschen besser kennen als da die einfachen pietistische Leute, oder? Leute verstehen. Und dann haben sie an der Uni Zürich den Römerbrief gelesen. Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und die Bekehrung ist auch gekommen. Und dann nachher die Angst, ja, aber ich habe doch gelästert als Kind, ich habe als Teenager, ich habe mich ja abgewendet, da kann ich doch nicht mehr zurück. Aber das Argument ist, natürlich kannst du zurück. Sonst hättest du ja gar keine Reue. Wärst du wirklich eine von dieser Klasse, die so bewusst abgefallen ist, dann könntest du gar nicht mehr Reue empfinden. Also, die Logik ist völlig da. Und es geht auch nicht darum, dass wir genau wissen können, bei dem Menschen ist jetzt das so, bei dem ist es so, sondern wir müssen wissen, dass das Prinzip gibt es. Und es gilt aufzupassen. Und es gilt darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, voll durchzudringen im Glauben, eine echte Bekehrung zu erleben, weil fast bekehrt ist überhaupt nicht bekehrt. Oder? Das haben meine Kinder mal beigebracht, dass fast ist überhaupt nicht. Das haben sie immer wieder zitiert. Oder? Wenn sie fast mir mit etwas an den Kopf gekommen sind. Papi, fast ist überhaupt nicht. Und so ist es eben. Fast bekehrt ist überhaupt nicht bekehrt. Und der Hebräerbrief, wie ein Refrain wiederholt er, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ganz wichtig, dass man es nicht rausschiebt, sondern jetzt durchdringt, damit man sich nicht verhärtet wie der Pharao. Dann wieder die Parallele zum Pharao. Ja?
In Hebräer 13, Vers 17 hat dann der Esau den runden Fuß mit Tränen zu.
Aha, ja, das ist gut, dass die Stelle anfügst. Hebräer 12, oder? Ist das? Vers 17. Ich lese Vers 18. Dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass ihr auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte. Jetzt ist die Frage, wer ist ihn? Den Segen, nicht die Buße. Ja, ja. Es bezieht sich zurück, obwohl er den Segen sehr mit Tränen suchte. Er ist doch dort zu seinem Vater gekommen und hat gesagt, was, du kannst mir nicht mehr segnen. Ich will auch einen Segen haben. Er hat gesagt, ich kann nicht. Ich kann ihn deinem Bruder geben. Der hat nur geheult wegen der Konsequenzen von seiner Sünde. Aber nicht wegen der Sünde selber. Und das gibt es natürlich oft, dass man heult über das, was man angerichtet hat, aber nicht über die Wurzeln. Das ist natürlich sehr, sehr ernst und das ist kein Buß, der vor Gott gilt. Oder wenn ein Kind brüllt, weil es ein Haus angezündet hat, und es ist traurig, dass das Haus jetzt kaputt ist, ja, das ist noch nicht zu verstehen. Aber dass er wirklich sagt, ich habe falsch gehandelt. Gut. Ja? Ja. Jawohl. 1. Korinther 3 geht es ja darum, Gemeinde zu bauen. Und dann wird aber erklärt, wer da quasi baut mit wertlosem Material wie Holz, Heu, Stroh. Das wird dann einmal verbrennen und keinen Bestand haben. Und gerade dort wird dann gesagt, 1. Korinther 3, Vers 15, wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Das heisst, für all das, was wir wertloses Zeugs gemacht haben im Gemeindebau, das wird mal alles verbrennen. Und der Schaden wird das sein, dass wir für das keinen Lohn bekommen. Und das hat eine ewige Konsequenz. Denn der Lohn, den die Bibel an vielen Stellen verspricht, der bleibt ja für die Ewigkeit. Verlorener Lohn hat ewige Konsequenzen. Aber gerade die Stelle ist interessant, dass es von ihm heisst, er selber wird aber gerettet werden. Aber wie durchs Feuer, wissen wir also, all das Nichtige und Wertlose, was er gebaut hat im Gemeindebau, das wird im Feuer lichterloh aufgehen. Kein Bestand vor Gott. Es muss Substanz haben.
Sieht man bei dem überhaupt gebraucht, wenn es ja heisst, alles wird verbrennen? Es heisst ja, ein jeder sieht zu, wie er darauf baut. Also sieht man jetzt bei dem, das ist ein Fruchtbrand, das ist ein Wiedergeborener, wenn er nachher alles verbrennt.
Ja, ja. Gut, ich meine, die Stelle behandelt jetzt speziell Gemeindebau und sagt, wenn einer jetzt darauf baut, so und so, dann wird mal alles zusammen verbrannt werden. Also die Stelle tut sehr absolut auf das sich konzentrieren, wie einer, der wertlos baut. Aber das geht natürlich nicht darum, dass die Stelle, würde ich sagen, ein wahrer Gläubiger, der hat überhaupt nie irgendeine Frucht gebracht in seinem Leben. Aber es geht einfach darum zu betonen, schaut, jetzt, wir müssen aufbauen auf dem, was die Apostel geleitet haben, als Grund, wir müssen den Gemeindebau da weiterführen, aber wehe, wie wir das machen. Sonst geht alles in Flammen auf. Ja, da vorne.
Sie haben am Schluss von Ihrer Ansprache Johannes 6, 53 und 54 zitiert, Stichwort Abendmahl.
Jawohl.
Man könnte da eigentlich auf die Idee kommen, möglichst fleissig an so eine Tankstelle in Anführungszeichen zu gehen. Möglichst fleissig und darauf spekulieren, dann hast du das ewige Leben. Aber das Wort sagt doch auch würdig. Das heisst, wenn man irgend weiss, sich bewusst ist, ist etwas nicht gut, müssen wir doch da noch zuerst eine Tonung bringen.
Ja, unbedingt. Aber in Johannes 6 geht es sowieso nicht eigentlich ums Abendmahl. Denn das Abendmahl war ja damals gar noch nicht eingesetzt. Also man muss sich ja immer vorstellen, der Jesus hat das predigt in einer Synagoge. in Kapernaum. Und hat eben predigt über das Manna in der Wüste und sagt, ich bin das Brot aus dem Himmel. Wer das Brot isst, und dann nur das ausdeuten, das Brot essen, heisst sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Das heisst eben ihn als der leidende Messias in sich aufnehmen. Oder? Die Juden haben ja gewusst aus dem Alten Testament, es gibt Beschreibungen vom herrschenden Messias, es gibt Beschreibungen vom leidenden Messias, wo wird sterben. Und das hat man dann verstehen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das ist der, der mich annimmt als der leidende Messias. Also ums Abendmahl geht es da gar nicht, denn das Abendmahl ist ja erst viel später eingesetzt worden, ist etwas völlig Neues gewesen für die Jünger. Dort beim letzten Passa. Aber in der Geschichte von der Christenheit hat man dann die Stelle oft aufs Abendmahl bezogen und aus dem natürlich auch den ganzen Kult gemacht von der Abendmahlsumwandlung. In der katholischen Kirche, oder? Und hat daraus also ein Aberglauben und eine Magie sogar gemacht. Und die Stelle will überhaupt nicht das, sondern es geht darum, sich gewissermaßen von Jesus Christus nähren als dem leidenden Messias. Aber sicher besteht der Zusammenhang beim Abendmahl. Ist das natürlich auch der Fall, dass man sich vom leidenden Messias in dem Sinn nährt, oder? Aber es beschränkt sich dann nicht auf das. Und es ist erst rückblickend, denn der Herr hat noch nicht das auf das direkt bezogen. Ja? Jawohl. Ah, ich muss die Frage wiederholen für die auf der Kassette zuhören. Also, Offenbarung 13, Vers 8. Ich habe gesagt, die sind eingeschrieben worden von Grundlegung der Welt an. Und zu dem Zeitpunkt da, Offenbarung 13, sind sie nicht mehr drin. Wann sind sie gelöscht worden? Ist das die Frage? Hast du das richtig verstanden? Das nicht geschrieben ist. Jawohl. Jetzt ist es natürlich so, das ist in der Grammatik effektives Problem. Der Perfekt ist ja eigentlich eine Zeitform, wo zwei Sachen in sich vereinigen. Oder? Das vereinigt den Aorist, das Punktuelle, und dann das Resultat. Und darum ist es oft so, dass dann je nachdem der Akzent mehr auf dem einen oder auf dem anderen liegt. Und da liegt jetzt der Akzent darauf, dass sie jetzt nicht mehr drin sind. Aber wenn jetzt müsste gesagt werden, sie sind nie eingeschrieben worden, dann müsste ein Aorist stehen. Aber die Stelle sagt dem Sinn einfach aus, sie stehen jetzt nicht mehr drin. Wann dass sie gelöscht worden sind, das wissen wir jetzt, wenn ihre Gnadenzeit abgelaufen ist. Aber sie sind trotzdem mal eingeschrieben worden vor Grundlegung der Welt, bei Grundlegung der Welt. Aber eben, der Johannes braucht eine Zeitform und verneint das. Sie sind nicht eingeschrieben worden und sind jetzt immer noch drin. Oder? Das ist gelöscht. Aber dass du nicht verneinen, dass sie mal punktuell eingeschrieben gewesen sind. Aber das gesamte eingeschrieben und jetzt noch drin sind, das ist nein. Oder? So ist die Verneinung zu verstehen. Ja, weiter. Römer 9 wegen der Auserwählung. Ah, ja. Das wäre natürlich auch wieder ein Thema für sich. Gut, also wir haben noch genug Themen für Bibelschultage in der Zukunft. In Römer 9 geht es um die Auserwählung von Israel. Und er wird zeigen, Gott hat nicht den Ismael ausgewählt, sondern den Isaac. Also die Araber in Saudi-Arabien, die Ismailiter, wo der Mohammed auch nachgekommen ist, das sind nicht auserwählte Volk, sondern Isaac. Dann wird auch erklärt, der Jakob hat zwei Söhne gehabt. Der Isaac hat zwei Söhne gehabt, der Jakob und der Esau. Aber Gott hat nur den Jakob ausgewählt und nicht den Esau. Und darum sind von Esau, der Esau hat sich in Jordanien angesiedelt. Also nicht die Jordanier sind das auserwählte Volk Gottes, sondern nur die Nachkommen durch den Jakob. Was wollte ich mit dem sagen? Bei dieser Auserwählung hier in Römer 9 geht es nicht um die Auserwählung für die, fürs ewige Heil, sondern es geht um die Auserwählung, um das Volk Gottes zu sein. Das irdische Volk Gottes sein. Also es geht nicht um die Frage, aus der Welt zum gerettet werden, aus der Welt zum verloren gehen. Das ist nicht im Vordergrund. Sondern es geht um Auserwählung, um die Segensverheißung vom auserwählten Volk zu haben, oder nicht. Aber es ist uns natürlich klar, dass es einen Haufen Ismailiter gibt, die gerettet worden sind durch Glauben. Und auch Edomiter. Also, es geht in Römer 9 selber geht es gar nicht um diese Frage in erster Linie, sondern es geht um die Frage, wie Gott auswählt. Wieso kann er einfach den Jakob wählen und den Esau nicht? Da wird gesagt, Gott kann wählen, was er will. Das ist seine Souveränität. Aber aus dieser Stelle ableiten, dass Gott gewisse Menschen ausgewählt hätte für die Verdammnis und andere für die Rettung, einfach so, das können wir aus dieser Stelle nicht ableiten. Aber dennoch redet die Bibel auch über auserwählt sein im Blick aufs Heil. 1. Petrus 1, Vers 2. Da sagt Petrus von diesen Gläubigen, 1, Vers 2, sie sagen, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Also auserwählt, dass Blut Jesu Christi auf sie angewendet wird, dass sie Vergebung und Erlösung bekommen. Jetzt ist aber interessant, das heisst nicht einfach auserwählt, sondern auserwählt nach Vorkenntnis. Im Griechischen steht da das Wort Prognosis, das wir kennen von der Wetterprognose. Wetterprognose, die sagt voraus, was für Wetter kommt. Die haben also vorausgesagt, heute soll es bis 30 Grad werden und am Nachmittag soll es gewittern. Ob denn das stimmt, das ist noch eine zweite Frage, oder? So perfekt ist das auch nicht. Aber da verstehen wir also Prognosis. Die von der Wetterprognose, die tun nicht bestimmen, dass es heute 30 Grad wird. Die haben überhaupt keinen Einfluss durch ihre Erkenntnis, Vorkenntnis. Die tun einfach das sehen, im Voraus sehen, was dann kommt, aber völlig unabhängig von ihnen. Ob es die gibt oder nicht gibt, wegen dem kommt das gleiche Wetter. Und da haben wir auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Gott hat eine vollkommene Prognose. Prognosis. Er weiß ganz genau, wie jeder Mensch sich wird in Bezug aufs Heil in Christus verhalten. Ob er das ablehnt oder ob er bereit ist, sich von Gott zum Heil hin ziehen zu lassen. Darum auserwählt nach Vorkenntnis. Also zuerst ist die Vorkenntnis und aufgrund der Vorkenntnis tut Gott auserwählen. Römer 8, haben wir wieder so eine ganz logische Verkettung. Römer 8, Vers 29. Da geht es um die, die Gott liebt. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Merken wir die logische Kette. Das Erste ist zuvor erkannt. Die er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt. Die er zuvor bestimmt hat, die hat er berufen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. So ist die Logik. Eins folgt aus dem anderen. Wieder zur Vorbestimmung, zu den Söhnen Gottes können zu gehören. Das heisst, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Gott können als Vater kennenlernen. Gott hat die Menschen zuvor bestimmt aufgrund von seiner Zuvorkenntnis. Weil er gewusst hat, die wollen sich zu mir ziehen lassen, die werden dem Zug vom Evangelium nachgehen, dann will ich ihnen auch schenken, dass sie die Sohnschaft dafür bekommen. Und die so zuvor bestimmt sind, die sind dann auch berufen worden, dass sie zum Glauben kommen. Und das hat sie zu Gerechten gemacht, sind gerechtfertigt worden. So ist die Verkettung. Also wir müssen unterscheiden zwischen Vorkenntnis und zur Vorbestimmung und Auserwählung auf der anderen Seite. Und sowohl zur Vorbestimmung wie Auserwählung gründet sich immer auf der Vorkenntnis von Gott. Und das findet man nur positiv. Also was der Calvin gemacht hat, er hat das Positive hat er gespiegelt. Und er hat gesagt, ja, wenn es so gibt, dann gibt es auch auf die andere Seite. Oder? Wenn es eine positive zur Vorbestimmung gibt, dann gibt es auch eine negative. Das haben wir nicht in der Bibel. Es gibt nur eine positive und die positive ist aufgrund von der Vorkenntnis von Gott. Ja, wir haben noch eine Minute. Hat noch jemand? Jawohl, da hinten. Jawohl. Epheser 1, Vers 3 und folgende wird auch über die Auserwählung und zur Vorbestimmung der Erlösten geredet, die zur Gemeinde gehören. Und es heisst dort, sie sagen auserwählt, nicht von Grundlegung, ja, sondern vor. Vor Grundlegung. Das heisst also, der Plan zur Gemeinde hat Gott schon gemacht, bevor die Welt erschaffen worden ist. Christentum ist also noch viel älter als Judentum. Noch viel älter als die Schöpfung, denn das ist schon vorher gewesen. Und das Einschreiben ins Buch vom Leben, das ist mit der Erschaffung der Welt geschehen. So hat alles seine Reihenfolge. Gut, jetzt gibt es Mittag.